Guten Morgen. Herzlichen Dank, dass Sie hier in Ulm, wir sind ja im Schwabenland, oder? Gerade noch, dass er da einen Badener zulässt. Ja, es war für mich eine ganz besondere Freude, als wir letztes Jahr mit der Freizeitgruppe, wo auch die Webers dabei waren, in der Bretagne unterwegs waren und da hat es sich dann einfach so ergeben, dass wir ja gesagt haben, also ich bin jetzt dieses Jahr im Reisedienst, jetzt für 4 Wochen und dann nochmal im Oktober. Und da wäre es doch schön, wenn wir uns mal sehen könnten. Und jetzt habe ich die Einladung bekommen für heute Morgen und da freue ich mich ganz besonders drauf. Peter Rabe ist mein Name. Ich bin in Karlsruhe geboren, in Durlach aufgewachsen und gehe nächstes Jahr normalerweise in Rente. Bin jetzt seit 33 Jahren in Frankreich mit meiner Frau. Gott hat uns 6 Jungs geschenkt. 1997 ist einer unserer Jungs am frühen Kindstod gestorben. Das war für uns als Familie schon ein Schock gewesen. Aber Gott hat uns auch da durchgetragen. In 1. Timotheus 1, Vers 12, da heißt es, ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unseren Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Das ist für mich immer wieder neu erstaunlich, wie Gott Menschen verändert. Mit etwa 17, 18 Jahren war ich in einer Situation, wo ich einfach meinem Leben ein Ende setzen wollte, weil es mit der Karriere bei der Bereitschaftspolizei in Bruchsal und in Lahr nicht geklappt hat, weil ich da ständig durch die Zwischenprüfungen und Prüfungen fiel. Und dann gingen Beziehungen auseinander und ich habe mir gesagt, was hat eigentlich mein Leben noch für einen Sinn? Wo kann es eigentlich noch hingehen? Und dann bin ich in Bruchsal mal im Stadtpark Fahrrad gefahren und habe mich 2 junge Personen ganz freundlich angehalten und haben mir eine Einladung zum Fest in die Hand gedrückt, ein Traktat. Heute ist es ja nicht mehr bekannt, ist ja uralt sowas. Heute nennt man es, glaube ich, Flyer oder so. Aber also das war für mich damals doch ein Hinweis, da ist jemand, der an dich denkt. Ich bin dann einige Zeit später, habe ich die Einladung wahrgenommen und bin dann zu dem Kreis gegangen, dort in der Talstraße in Bruchsal bei der heutigen Stadtmission und wurde von 30 jungen Leuten begrüßt. Damals hatte ich lange Haare, angemalte Fingernägel, weil ich Gitarre spielte und das war so ein bisschen ein Unikum gewesen, aber ich wurde angenommen, wie ich war. Und ich möchte es kurz machen, einige Zeit später war eine Evangelisationsveranstaltung mit Alexander Seibel und da wurde unter anderem auch der Film gezeigt, Zufall oder Plan. Und das war so mit im 18. Lebensjahr, dass ich dann einfach gemerkt habe, ich bin gemeint. Mein Leben ist kein Zufall. Und ich konnte dann an diesem Abend in der Evangelisationsveranstaltung mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Und dann habe ich ein Jahr später, hat es in der Gemeinde eine Spaltung gegeben. Ich habe dann die Jugendarbeit angefangen mit einem Jahr im Glauben. Musste halt gucken, wie dann mit der Bibel zurechtkommst. Also in Frankreich sagt man im Grunde, on a vu de toutes les couleurs. Ja, wir haben zu allen möglichen Farben und Veränderungen alle Wechselbäder erlebt. On est passé par toutes les couleurs, kann man auch sagen in Französisch. Also wie Paulus es gesagt hat, ich kann niedrig und kann hoch sein, mir ist alles und jenes vertraut. Ja, und dann hat es mich 1981 dann nach Liebenzell geführt, wo ich mit Theophil Jetter dann in einer Klasse war. Den kennen Sie wahrscheinlich von Neu-Ulm, ein Klassenbruder von mir. Und ja, 1986 kamen wir dann als Prediger im Bezirk Bruchsal, aber der Gedanke, nach Frankreich zu gehen, hat mich eigentlich nie losgelassen. Den habe ich schon in Seminarzeit erhalten, wo wir mal in den Vogesen waren und dort uns die Arbeit von Frankreich für Christus angeschaut haben. Und da habe ich den Eindruck gehabt, Gott ruft mich nach Frankreich. Und die Mission hatte keinen Platz. Dann bin ich erstmal 86 bis 91 als Prediger dann in Bezirk Bruchsal gekommen. Dort, wo ich zum Glauben kam, durfte ich dann auch Prediger sein. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass ich einen Freundeskreis, einen Unterstützerkreis dann sammeln konnte, was für mich auch sehr wertvoll war. Und 1991 sind wir dann damals mit meiner Frau zusammen, wir hatten damals 2 Kinder, sind wir dann zum Sprachstudium ausgereist und 1993 dann in die Arbeit in Frankreich. Ich kann jetzt hier draufdrücken, aber wo geht es? Ah, jetzt. Das war jetzt zu schnell. Geht es eins zurück? Ola. Ich muss, glaube ich, jetzt. Also, um euch ein bisschen einen Einblick zu geben, also wir sind in der Bucht von Mont Saint-Michel. Ich habe unten ein Bild, sieht man bei Abendstimmung den Mont Saint-Michel, also herzliche Einladung für die, die noch nie dort waren, mal zu kommen. Ich glaube, wenn er Webers fragt, die würden sofort wieder hingehen. Ja. Und also wir waren dann zur Sprachstunde in Paris und sind dann nach Alençon umgezogen, 1993, um dort eine Gemeindegründungsarbeit anzufangen. Und 2012 sind wir dann nach Avranches versetzt worden, wo wir seit heute dann sind und nächstes Jahr in Ruhestand gehen. Ja, das ist unser Gemeindezentrum, das wir 2018 bauen konnten, auch mit Hilfe von Spenden der Liebenzeller Mission. Das hat uns damals sehr gut getan, weil wir waren in einem Saal, der etwa 50 Quadratmeter hatte und war mit 40 Leuten da ein bisschen eng. Und wir waren froh, dass wir dann 2018 diesen Saal hatten mit 200 Quadratmeter, weil sonst in der Corona-Zeit hätten wir unsere Gemeinde zumachen können. Und so konnten wir weitermachen. Als es dann mit den 4 Quadratmetern war, konnten wir Gottesdienste halten. Und seltsamerweise, in der Zeit des Corona haben wir mehr Leute zur Gemeinde dazu bekommen, als das weggegangen sind. Andere Gemeinden haben das Gegenteil erlebt. Wir haben dann letztes Jahr an Weihnachten haben wir unseren Saal füllen können, unseren Tischen setzen können, um miteinander das Weihnachtsessen dann zu genießen. Ja, Avranches in Farben. Der Mont Saint-Michel ist eines der weltbekannten Kulturdenkmäler, 3 Millionen Besucher pro Jahr. Und wir haben in der Bucht von Mont Saint-Michel einen Tidenhub von 12 Metern Unterschied. Und das Meer geht zum Teil 30 Kilometer raus. Also es ist ein Ereignis, eine wunderbare Erfahrung. Avranches in Blau. Warum haben wir das gewählt? Weil wir einfach sagen, wir waren auch Blaue. In Frankreich ist nämlich jeder, der in eine Firma kommt oder der irgendwo anfängt, wird erstmal der Blaue genannt. Also der Anfänger. Ja? Und so waren wir das dann auch 1991. Zum Teil kann man sagen, auch heute sind wir an manchen Dingen noch ein bisschen hilfsbedürftig und ein bisschen holprig in dem, was wir sagen und tun. Aber wir haben gelernt mit der Zeit, dass es doch auch möglich ist, in Frankreich zu leben, Menschen das Evangelium weiterzusagen und einfach Hoffnung zu verbreiten. Ich habe von Jean-Luc Banalec ein Buch gelesen, das mich sehr fasziniert hat. Wenn er so mal die Farben des Himmels und des Meeres anschaut, also das ist immer wieder eine Bereicherung. Und Jean-Luc Banalec hat es verstanden, die verschiedenen Farbtöne des Meeres zu beschreiben. Es gibt ungefähr 15 verschiedene Farbtöne und dann noch die Zwischentöne. Also wenn er mal das Buch von Jean-Luc Banalec lest, die bretonischen Sehenswürdigkeiten, dann könnt ihr das auch genießen und euch einfach mal da hineinlesen. Also ich habe es als sehr angenehm empfunden. Blau, Anfänger. Und so ist es bei uns auch gewesen. Wir sind so froh, dass wir eine Lobpreisgruppe in unserer Gemeinde haben, die sich versammelt, die miteinander übt, wo auch manche dann von anderen Kulturen kommen. Und es ist dann manchmal gar nicht so einfach, die zu integrieren. Wenn die aus anderem Gemeindehintergrund kommen, Afrikaner haben einen ganz anderen Rhythmus. Und dann die ukrainische Flüchtlinge, die haben auch wieder einen anderen Rhythmus. Und das alles so zu vereinbaren, dass man nachher einen Lobpreis hat, das ist nicht so ohne. Aber wir haben es im Grunde geschafft. Und jetzt sind wir im Warten drauf. 2023 hat sich dann vieles diminuiert, weil einige weggezogen sind, einige sind zum Studium gegangen und jetzt warten wir drauf, dass Gott uns neue, vielleicht neue Blaue zustellt, die dann mit uns zusammen die Lobpreisgruppe bilden. Avranches in Orange-Rot. In Jesaja heißt es, und das passt ja auch zu der Osterzeit dazu, wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wenn sie gleich ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Ja, so ist eigentlich Vergebung. So ist Vergebung, wenn man dran denkt, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er uns erkauft hat und dass er im Grunde genommen derjenige ist, an den wir denken in dieser besonderen Zeit. Es ist ja das Weihnachtsrot, das wir kennen, aber auch das Rot, das wir an Ostern finden, indem wir uns an das Blut Jesu Christi erinnern. Wir haben hier letztes Jahr ein Osterfrühstück gehabt, wir wollen das dieses Jahr auch wieder machen. Und wir haben da festgestellt, die Leute, sie warten darauf. Sie warten darauf, dass man zusammen auch Ostern feiert, dass man Ostergottesdienst geht, aber auch, dass man sich daran erinnert, was es heißt, Vergebung zu haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle immer wieder fest, im Gespräch mit manchen, auch Christen, dass man oft hört, ich habe schon wieder die gleiche Sünde begangen. Ich bin schon wieder in die gleiche Falle gelaufen. Wenn wir das bedenken, was Jesus am Kreuz getan hat, er ist dort gestorben, sein Blut ist vergossen worden, und wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt Johannes, ist er treu und gerecht, dass es uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, nicht wahr? Also wie oft ist dann die Sünde da? Wenn ich immer wieder davon rede, dass ich immer wieder die gleiche Sünde tue. Das, was ich bekannt habe, was ich vom Kreuz abgelegt habe, das ist, wie der Psalmist es beschreibt, versenkt an der tiefsten Stelle des Meeres und oben drüber steht ein Schild, Angeln verboten. Nur beachten wir oft das Schild nicht. Ich möchte es einfach, weil ich festgestellt habe, das macht manchen Leuten zu schaffen. Ich möchte es einfach betonen, was wir bekannt haben an Schuld, was wir um das Kreuz gebracht haben, wo wir das Blut Jesu in Anspruch genommen haben. Diese Sünde ist weg. Die ist vernichtet, als wäre sie, hätte sie nie existiert. Es bin nur ich, der immer sagt, schon wieder. Ich darf jeden Tag neu beginnen. Ich darf jeden Tag neu von der Vergebung leben. Ich darf jeden Tag diese Gewissheit haben, Christus ist für mich gestorben, ich bin Kind Gottes, ich bin angenommen, ich darf sein Kind sein. Avranche in Orange-Rot. Avranche in Grün. Ja, auch in der Gemeinde haben wir ein bisschen über die Nachhaltigkeit nachgedacht. Und so haben wir es dann auch gemacht, dass ich mal über eine Predigtreihe über Gott, die Natur und wir gesprochen habe. Und da haben manche dann ein bisschen umgestellt, auch in ihrer Art und Weise zu fahren. Die sind dann nicht mehr zum Bäcker mit dem Auto gefahren, der 50 Meter weiter weg ist, sondern mit dem Fahrrad oder sind zu Fuß gegangen. Aber wir haben auch eines festgestellt. In der Zeit des Corona haben wir unsere Gottesdienste auf Hybrid umgestellt. Das heißt, die Leute können über Internet von zu Hause aus ihren Gottesdienst mitverfolgen. Und wir können, und das läuft jetzt auch momentan noch, wir haben bis heute noch Hybrid-Gottesdienst. Das heißt, dass Leute, die nicht mehr raus können und die weit weg wohnen, wir haben ein Einzugsgebiet von 50 Kilometern. Und da mal Benzinkosten zu sparen, das ist auch nicht verkehrt. Aber vor allen Dingen, wir können Gemeinschaft halten. Wir können uns sehen und können austauschen. Und wir haben also über diese Frage nachgedacht, aber auch über die Tatsache, dass es eben in unserer Gegend sehr viel regnet, dass es deshalb auch sehr grün ist und dass es einlädt zum Spazierengehen. Und so macht meine Frau öfters mal Spaziergänge mit Frauen aus der Nachbarschaft. Und interessant ist, da kann man sich auch über die Heilige Schrift unterhalten, kann sich austauschen über das, was man mit Gott erlebt. Und da bin ich auch erinnert worden an den 23. Psalm. Er bringt mich auf Weideflächen mit saftigem Grün und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Dieser Psalm ist mir vor allen Dingen wichtig geworden im Zusammenhang mit der Krankenhausseelsorge. Aber auch im Gefängnis. Ich bin jetzt seit 7 Jahren in der Gefängnisseelsorge, seit 1,5 Jahren in der Krankenhausseelsorge. Und dieser Psalm, wo ich von guten Hirten sprechen kann, ist immer wieder ein Ankerpunkt für manche, sei es im Krankenhaus oder im Gefängnis. Wenn man dann mit Menschen zu tun hat, die sagen, in einer Sekunde hat sich mein ganzes Leben verändert. Ist einer zum Mörder geworden in einer Sekunde, weil er eben seine Frau mit einem anderen Mann im gleichen Zimmer erwischt hat, hat seine Flinte genommen und den Jungen erschossen. 28 Jahre bekommen. Aber interessant war, beim ersten Gespräch, das ich mit ihm hatte, da konnte ich ihm vom guten Hirten erzählen. Und der war nicht abgeneigt, der war nicht, dass er gesagt hat, das ist sowieso alles vorbei. Er hat zwar geheult, aber er hat doch das fassen können, dass die Heilige Schrift sagt, es kann Veränderung geben. Ich erlebe das auch im Krankenhaus, werde da nachher nochmal was dazu sagen. Wenn man diese Psalmen liest, auch bei Sterbenden oder bei älteren Personen, bei Dementen, was bleibt, ist im Grunde die Erinnerung, da ist jemand, der es gut mit mir meint. Und wir haben dann auch die Möglichkeit, mit jungen Menschen Freizeiten zu gestalten und das Evangelium weiterzugeben. Wenn Sie mal so mit einer jungen Gruppe von 37 Jugendlichen, 13- bis 17-Jährigen, die ein Musical vorbereiten und man dann auf Tournee geht, da bleibt kein Auge trocken. Das Evangelium wird weitergesagt von jungen Leuten, das ist einfach eine tolle Sache. Affranche in Grau. In dieser Zeit des Winters, da ist es oft in Avranches ein bisschen grau und trüb und da gibt's halt manche, die ein bisschen depressiv sind, die traurig sind, die einfach Ermutigung brauchen. Deshalb wird wahrscheinlich auch manche Generalversammlung im Winter gehalten, um die Leute ein bisschen zu ermutigen. Am 6. Januar ist ja welcher Festtag? Drei Könige, ja. Und hier gibt's die Galette des Rois, also der Königskuchen. Und da gibt's dann immer so eine Krone. Aber wie kriegt man die? Indem man einfach in seinem Kuchenstück so eine kleine Porzellanfigur findet. Und dann, also man darf nicht reinbeißen, sonst tut's irgendwie weh. Aber wenn man die hat, dann darf man eine Krone aufsetzen und darf, wenn man Mann ist, darf man sich eine Königin suchen. Also das macht den Leuten Spaß, ist aber auch einfach in dieser Zeit, wo viele Leute auch fragen werden. Hier seht ihr links ein Bild, Avranches, der Wochenmarkt, samstagmorgens. Fast niemand auf der Strecke, weil es regnet. Aber ich habe immer wieder festgestellt, ich bin jetzt seit ich in Avranches bin, normalerweise samstags auf dem Markt. Ich bin da einer von den, seltenen Dinosauriern, die noch auf den Markt gehen, mit dem Bibelstand und dort noch Traktate weitergeben und Kalender anbieten. Es ist ja heute für viele, man geht nicht mit der Bibel auf der Straße. Aber ich mache es trotzdem. Und ich habe festgestellt, die letzten Jahre sind durch diese Anwesenheit auf dem Wochenmarkt, ich gehöre dazu, zum Mobiliar, und ich habe dadurch auch eine Möglichkeit, ein Schaufenster zu sein für die Gemeinde. Und etliche Leute kamen über diese Arbeit schon in die Gemeinde. Und dann trifft man dann auch Leute, die sagen, Mensch, da war eine Frau von der Gemeinde dabei, Mensch, was ist das, trist hier. Die Leute gehen einfach uninteressiert vorbei. Und doch durchzuhalten und zu sagen, es hat einen Sinn. Und wenn man dann mal sieht, so Samstag nach Samstag, wenn man wieder der Bibelvorrat aufgebraucht ist, dann sieht man, es gibt doch Leute, die Bibel nehmen. Und wenn die Kalender nachgefüllt werden müssen, es gibt doch Leute, die sich interessieren. Also es ist nicht umsonst. Affranches in Grau, wir wollen Hoffnung geben, da wo manche in der Hoffnungslosigkeit unterwegs sind. In Affranches gibt es etliche Häuser, die haben solch eine Nische im Mauerwerk, eigentlich über der Eingangstür des Hauses, und da steht eine Marienstatue drin. Die sollte vor Unglück und Einsturz bewahren. Heute werden die Häuser so nicht mehr gebaut, aber interessant ist, dass junge Familien oft, um das Gleiche zu erreichen, eine Buddha-Statue in ihren Garten stellen. Also der Aberglaube ist im Grunde genommen nicht zurückgegangen. Und wir haben auch in der Bretagne, in der Normandie, haben wir im Grunde gegen diesen Aberglauben auch anzugehen mit dem Evangelium. Weil viele Leute sich da, die irren sich in ihrer Suche. Die wollen bei Götzen anfangen und kommen nicht zum lebendigen Gott. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das Evangelium weitergeben. Grau ist ja eine Mischfarbe aus Schwarz und Weiß. Wenn man das so ansieht, ist es ein bisschen trist. Ne? Könnte es sein vor dem Zweiten Weltkrieg oder so. Wenn man da ein bisschen Farbe reinbringt, wird es ganz anders. Farbe kommt in dein Leben, wenn der Meistermaler malt. Jesus Christus. Er kann im Grunde ein Leben verändern, kann neue Hoffnung geben, kann Zukunft schenken. Und so ist es auch für uns wichtig geworden, Affranges in braun darzustellen, braun oder beige. Ja, ihr seht hier ein Foto von unserem Stadtgarten aus auf die Bucht von Mont-Saint-Michel. Ich glaube, da waren wir auch mit euch im Stadtgarten da. Weiß nicht, ob es so schön war, als wir dort mit der Freizeitgruppe waren. Und da gibt es so verschiedene Farbtöne, also die Brauntöne. Ihr seht, links ist so geriffelt von einem Strand, am Sandstrand. Und in der Mitte hat meine Frau im Grunde genommen ein Wort in den Sand geschrieben. Kann das jemand lesen? Ja, das ist Péché. Was heißt es auf Deutsch? Sünde. Sünde. Ja, Pech wird genauso geschrieben und heißt Birne, Pfirsich. Pfirsich heißt es, ja. Also, kurz nachdem sie das geschrieben hatte, kam von links die Welle rein. Was passierte? Das wurde alles ausgewischt. Und das ist im Grunde genommen für uns so ein toller Hinweis drauf, was auch Jesus heute noch tun kann. Er kann vergeben. Sünde kann weggewischt werden. Und jetzt ist interessant, ich frage immer wieder neu, auch bei den Gefangenen, bei den Alten und Kranken im Krankenhaus, frage ich immer wieder neu, wie ist es eigentlich, wenn Sünde vergeben ist und die Beziehung wiederhergestellt, wenn ewiges Leben möglich ist? Was bedeutet eigentlich ewiges Leben? Da schauen nicht manche, aha, dass man für immer lebt. Ja, für immer lebt, dass das nicht mehr aufhört. Ja. Da frage ich sie oft, habt ihr in Johannes 17 schon mal gelesen? Habt ihr in Johannes 17 schon mal gelesen? Da steht nämlich die Definition, die Jesus selber gibt. Das ewige Leben aber ist, dass sie dich, den allein wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Das heißt die Beziehung. Es geht nicht um die Quantität, also die zahlmäßige Zeit, es geht um die Relation, die Beziehung, um die Qualität. Und das wollen wir einfach weitergeben. Und ihr seht auch hier rechts im Bild, das ist ein Ackerfeld. Wir wollen aussehen. Wir wollen das Wort Gottes aussehen. Das tut meine Frau auch in ganz besonderer Weise. Sie ist in verschiedenen Vereinen drin, wie ich auch, aber sie ist vor allen Dingen in Vereinen drin, die sich um die Geschichte kümmern, aber auch sie hat eine Erwachsenenbildung, wo sie dabei ist. Also sie gibt Deutschkurse in Erwachsenenbildung und da ist sie dann manchmal auch unterwegs. Und hier vor dem Schwimmbad in Avranches, da war der Bus gestanden. Und da hat sie die Busfahrerin erkannt. Das war nämlich jemand, der zu uns seit einiger Zeit zur Gemeinde kommt. Und dann ist sie in den Bus eingestiegen, weil die Busfahrerin hat gewartet, dass die Kinder wieder vom Schwimmbad rauskommen. Und dann haben die im Bus zusammen was gemacht. Die Bibel gelesen und gebetet. Saat auf Hoffnung. Eindruck hinterlassen. Das Lebenszentrum Adelshofen bringt ja regelmäßig ein Journal raus. Und da habe ich mal vor einiger Zeit ein Zitat gefunden, das ich euch gerne weitergeben möchte. Ich lese es jetzt vor, dass ich mich nicht in der Formulierung täusche. Und zwar: Was auf den ersten Blick arrogant klingen könnte, birgt in sich eine tiefe Wahrheit. Wer seinen Stiefel in den Sand setzt, hinterlässt einen Eindruck. Wer von der Liebe Gottes motiviert, Menschen dient auch. Wir wollen Menschen dienen, wollen den Eindruck hinterlassen, Segensspuren für Jesus. Und wir haben da vor einiger Zeit auch bei uns in der Gemeinde drüber nachgedacht. Es ist ja so, dass wir im Grunde genommen 95% unserer Zeit verbringen wir wo? Familie, Schule, Studium, Arbeitsplatz, Hobby. 95% unserer Zeit. Wie viel Zeit verbringen wir in der Gemeinde? Knappe 5%. Gottesdienst, Bibelstunde, Lobpreisgruppe, Jungschau und so weiter. Wir sind als Christen im Grunde genommen aufs Land verstreut. Wir sind unterwegs und wir sind Leute, die im Grunde Zeugen sind, da wo wir arbeiten, wo wir leben. Und wenn da nicht die Liebe aus allen Knopflöchern raussprühen würde, würden die anderen nie Jesus entdecken. Vielleicht ziehen deshalb manche auch ein T-Shirt an, dann sind keine Knopflöcher da, um die Liebe dann weiterzugeben. Aber seien wir uns dessen bewusst. Wir sind Christen, die im Grunde im Alltag Zeugen sind. Und das erlebe ich auch im Krankenhaus. Als Seelsorger bin ich dort seit 1,5 Jahren. Und ich stelle fest, die Leute sind im Fragen, im Suchen, selbst Demenzkranke, die manchmal nicht mal wissen, was sie vor einer Minute gesagt haben. Aber wenn sie mich nach einer Woche wieder sehen, die grüßen mich, die erkennen mich wieder. Schön, dass du da bist. Es ist einfach eine interessante Sache, wenn man im Gefängnis, im Krankenhaus dann erlebt, wie Menschen auf einen warten. Und so habe ich auch vor kurzer Zeit, kurz bevor ich zum Reisedienst losgegangen bin, hatte ich eine Beerdigung. Eine Beerdigung von einer Frau, die gerade 90 Jahre alt geworden ist, die dort in dem Altenheim schon seit über 6 Jahren war. Sie wurde, ich möchte es einfach mal so salopp sagen, sie wurde einfach von ihren Kindern dort geparkt. Und es war schlimm. Ich habe dann nachher von dem Sohn erfahren, was die zu Hause an Gewalt und fehlender Liebe erlebt haben. Der Sohn wollte mit mir gar nicht die Verbindung aufnehmen, als die Mutter noch lebte. Erst nachdem sie gestorben war, hat er sich dann mit mir Verbindung aufgenommen, hat er sich gezeigt. Und da hat er mir mal geschrieben, was er und seine Geschwister erlebt haben. Ich habe mit dieser Frau immer nur die Psalmen gelesen, gebetet. Ich hatte den Eindruck, manchmal hat sie reagiert. An einem Freitag hat sie gesagt, was habe ich nur falsch gemacht. Ich hatte den Eindruck, da ist etwas am Wirken, da kommt etwas auf, da kommt eine Erinnerung auf. Und dann habe ich mit ihr gebetet und sie in die Hand Gottes gelegt. Es war an einem Freitagmorgen. Am Freitagnachmittag kam dann der Anruf vom Krankenhaus, dass sie gestorben ist. Der Sohn hat gesagt, ich möchte den letzten Willen meiner Mutter berücksichtigen und hat mich deswegen angerufen und dann konnte ich die Beerdigung halten. Und das war für mich eine Herausforderung. Was sage ich jetzt? Ich wusste, der junge Mann hat, oder der junge Mann, der war schon über 50 auch, der hatte viel erlebt, viel Schlimmes erlebt in der Familie. Und es gibt doch Hoffnung hinaus, auch über den Tod hinaus. Und ich habe dann meine Predigt, meine kurze Andacht, einfach darauf ausgerichtet, ihn zu ermutigen. Und dann waren wir da am Friedhof, es war in Saint-Malo, habt ihr Saint-Malo besichtigt, es war auf dem Friedhof, gestürmt, geregnet. Ich war batschnass. Wir hatten glücklicherweise die Beerdigungsfirma, es war nämlich, wir mussten alles auf dem Friedhof im Freien machen, die haben uns die Heckklappe vom Auto aufgemacht, damit wir uns da drunter stellen konnten. Wie viele Leute waren gekommen zur Beerdigung? Der Sohn, die Freundin vom Sohn und ich. Und die Freundin von dem Sohn hat nachher zu mir gesagt, das, was Sie gesagt haben, das war im Grunde das, was dieser Sohn gebraucht hat. Und da bin ich Gott so dankbar, dass er uns auf diese Art und Weise benutzt, um Menschen Hoffnung zu machen. Und ich möchte euch jetzt ein Stück weit zum Schluss dieser Vorstellung unserer Arbeit euch dieses Beispiel von François Vatel kurz erzählen. Wie alt ist er geworden? 40 Jahre. Galater 6, Vers 9, lasst uns Gutes tun und nicht müde werden. François Vatel war ein bekannter Konditor und Wirtschaftsfachmann, also er hat große Banketts organisiert in Frankreich und da war er bekannt dafür. Und er wurde an einem Tag, es war in der Zeit von Ludwig XIV., wurde er im Schloss von Chantilly bei Paris eingeladen zur Einweihung nach der Renovierung. Und es war ein Freitag, Karfreitag. Also vor etwa einigen hundert Jahren. Ein Karfreitag, ich bin in Mathematik nicht so gut, Und er sollte für 100 Leute ein Festessen vorbereiten. Natürlich, weil es Freitag war, Fisch. Er hat Fisch bestellt, er musste das bestellen vom Fischfrachter, weil Fisch konnte nicht aufgehoben werden. Er hat es bestellt und am Freitagmorgen um 12 Uhr war die Lieferung nicht da. Und dann ist er so um 11:45 ist er dann in sein Zimmer hoch, hat sich was zu essen bringen lassen und hat überlegt, was kann ich jetzt machen. Was macht er? Er stürzt sich in sein Schwert und stirbt. Etwa um 12:30 wird er aufgefunden von den Mitarbeitern von der Küche, die ihm raufkommen wollten und sagen, dass die Fische angekommen sind. Hätte er noch gewartet, wäre er zu einem der berühmtesten Köche, Chefköche am Königshof von Ludwig XIV. Geworden. Lasst uns Gutes tun, nicht müde werden. Ich möchte euch einfach ermutigen. Lasst euch nicht entmutigen. Gott hat etwas vor, auch mit euch, und möchte euch auch gebrauchen, an dem Platz, wo ihr seid. Ich möchte einfach noch kurz zum Schluss einige Herausforderungen für unsere Zukunft euch vor die Augen führen. Wir bereiten jetzt die Rente vor, wir wollen die Gemeinde zur Selbstständigkeit führen. Wir haben zurzeit etwa 15 Mitglieder in der Gemeinde und ungefähr 25 bis 35 Besucher jeden Sonntag. Wir wollen einfach auch die Marktarbeit weitermachen, weil wir festgestellt haben, da ist ein Bedarf da. Ich habe dieses Jahr wieder eine Freizeit in Südfrankreich. Da danke ich auch für alles Interesse und bitte auch das Begleiten im Gebet. Und wenn ihr mit wollt, gerne. Wir sind in Avignon und reisen dort mit dem Bus rum. Und natürlich seit 33 Jahren unterstützen uns Leute mit monatlichen Spenden. Das ist für uns so ein Geschenk. Und jetzt sind manche da in der Zwischenzeit abgerufen worden. Wir suchen neue Unterstützer. Wenn ihr da einfach im Gebet daran denken könntet, dass wir noch die anderthalb Jahre jetzt auch unterstützt werden können, die Arbeit weiterführen können, dann wollen wir ganz herzlich danken. Ich habe auch hinten einen Tisch aufgebaut, wo ihr gerne ein Produkt von unserem Ort mitnehmen könnt. Das ist so ein Keks, der bei uns im Ort hergestellt wird. Kann man also die Taschen vollstopfen. Und dann gibt es dann auch unsere Gebetskarte, wenn ihr weiter mit uns in Verbindung bleiben wollt. Herzlichen Dank und Gott segne euch. Wir beten zusammen das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen das letzte Lied.